Nachrichten von SRF um 12 mit Manuela Burgermeister. Wir beginnen in Österreich. In einem Gymnasium in Graz sind am Morgen Schüsse gefallen. Dabei wurden mehrere Personen getötet. Das gab der Sprecher der Polizei Steiermark, Sabri Yorgun, vor den Medien bekannt.
Wir können derzeit nur bestätigen, dass es mehrere Tote und auch Verletzte gegeben hat. Genaue Zahlen können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht von uns äußern.
Die Schüsse seien gegen 10 Uhr gefallen. Die Polizei sei mit einem Großaufgebot und Spezialeinheiten ausgerückt und das Gebäude evakuiert worden.
Ob es jetzt ein Täter oder mehrere Täter waren, können wir auch noch nicht bestätigen oder dementieren. Auf jeden Fall können wir sagen, dass die Sachlage unsererseits gesichert worden ist. Das heißt, keine weitere Gefahr für die Bevölkerung vor Ort.
Der Einsatz laufe nach wie vor, so der Polizeisprecher weiter. In die Schweiz. Die Mehrheit der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren ist gegen die Abschaffung der Heiratsstrafe. Also dagegen, dass Ehepartner je eine Steuererklärung ausfüllen müssen und separat besteuert werden. Derzeit ist eine Volksinitiative für diese sogenannte Individualbesteuerung im Parlament hängig und auch ein Gegenvorschlag. Beides lehnt die Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren FDK ab. Stattdessen rät sie den Kantonsregierungen, dass sie dagegen vorgehen sollen mit Kantonsreferenten. Die FDK sagt, die Individualbesteuerung sei zu komplex und sie belaste die öffentlichen Finanzen stark. Die Volksinitiative und der Gegenvorschlag zur Individualbesteuerung kommen in 1,5 Wochen zur Schlussabstimmung in der Sommersession. Ob die Schweizer Lohn- und Arbeitsbedingungen eingehalten werden, das wird regelmäßig kontrolliert im Rahmen der flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit. Im letzten Jahr wurden bei mehr als einem Viertel solcher Kontrollen Verstöße entdeckt, etwa dass zu tiefe Löhne bezahlt wurden. Insgesamt sind laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO fast 140.000 Personen kontrolliert worden in über 36.000 Unternehmen. Kontrolliert wird jeweils in denen Bereichen, in denen eher Verstöße vermutet werden. Die Zahlen seien daher nicht repräsentativ für den gesamten Schweizer Arbeitsmarkt, so das SECO. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 12.306 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu 93,77 Rappen gehandelt, der Dollar zu 82,11 Rappen. Das Wetter heute und morgen ist es meist sonnig. Am Nachmittag wird es 25 bis 28 Grad warm. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Michael Wieland.
SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
Let's go!
Don't want you for the weekend. Don't want you for a night. I'm only interested if I can have you for life. Yeah. I know I sound serious, baby, I am. You're a fine piece of real estate, and I'm gonna get me some land.
So don't try to run. Against you, girl, get back in bed.
I feel lucky. I feel lucky, yeah.
No Professor Doom gonna stand in my way.
I feel lucky today.
Clerk, the pot's 11 million, so I called in sick to work. I bought a pack of Camels, a burrito, and a Parks. Crossed against the light, made a beeline for the park. The sky began to thunder, wind began to moan. I heard a voice above me saying, girl, you better get back home.
But I feel lucky.
Feel lucky today.
Now 11 million later, I was sitting at the bar. I bought the house a double and the waitress a new car. Dwight Yoakam's in the corner trying to catch my eye. Lyle Love is right beside me with his hand upon my thigh. Moral of the story is simple but it's true. Hey, the stars might lie, but the numbers never do. I feel lucky. Oh, oh, oh,
I feel lucky, yeah.
Hey, Dwight. Hey, Lyle. Boys, you don't have to fight.
Hot dog, I feel lucky tonight.
Feel lucky today.
Zehn, zwölf Uhr am Dienstagmittag.
SRF 1.
Guten Miteinander, schönen Mittag. Geniessen Sie das Prachtwetter. Am Mikrofon Christina Lang und weiter geht's mit James Bond Musik aus den 80er. The Living Daylights von AHA. Spannende Zeit auf uns zu und es geht nicht einmal mehr einen Monat, bis es losgeht. Schon morgen in 3 Wochen, am 2. Juli, spielt das Schweizer Fußballnationalteam ihr erstes Spiel an der Europameisterschaft gegen Norwegen. Für das ist das Team gestern ins Vorbereitungslager auf Macklingen eingerückt. Viel Aufmerksamkeit für den Frauenfußball, also in den nächsten paar Wochen. Das ist einerseits super, sagt Ramona Bachmann, eine der besten Schweizer Fußballerinnen. Aber
zum anderen, ja, ist es auch immer gefährlich, dass es vielleicht jetzt nur im Hinblick auf die EM ist und nachher flacht das wieder so ein bisschen ab. Wir haben es leider gesehen in Frankreich an der WM, wo Frankreich die WM ausgetragen hat, ist eigentlich nachher wirklich absolut gar nichts gegangen. Und ich hoffe, dass wir das hier in der Schweiz anders können handeln, dass wir das auch wirklich in die Hand nehmen und uns auch mehr für die Frauen einsetzen, mehr investieren hauptsächlich. Auch die Sichtbarkeit ist extrem wichtig und ich hoffe, dass das auch nach der EM dann so weitergeführt wird.
Verantwortung für das sieht sie da vor allem bei den Sponsoren, bei den Clubs. Die Ramona Bachmann ist eine, die sich fest einsetzt für die Anliegen der Athletinnen. Sie hat zum Beispiel auch erreicht, dass sie ihre Kinder mitnehmen, um zu arbeiten. Also ja, dass die Fußballerinnen und übrigens auch die Fußballer, die Eltern sind von kleinen Kindern, dass sie die mitnehmen an die Endrunde. Das ist ein wichtiger Entscheid vom Schweizerischen Fußballverband.
Ja, das bedeutet mir viel, weil ich doch sehr, sehr lange dafür gekämpft habe. Also ich habe das Thema schon lange angesprochen und es ist sehr viel Widerstand gekommen, muss ich sagen. Ich habe in der Zusammenarbeit mit meinem Team, also mit dem Nationalteam da, mit den Spielerinnen, die alle hinter mir gestanden sind, haben wir wirklich mehrere Meetings gehabt und haben uns sehr für das eingesetzt. Und ich glaube, wir sind sehr stolz, dass wir jetzt das geschafft haben. Es ist ein kleiner Schritt. Wir sind noch nicht dort, wo wir wollen sein, weil es sind doch nur die grossen Turniere. Und ja, das ist das Ziel wäre schon, dass das nachher möglich ist an jedem Zusammenzug.
Sagt Ramona Bachmann, die gestern mit ihren Teamkolleginnen ins Vorbereitungslager für die EM gereist ist. Wer das sie als Favoritinnen sieht auf den Titel und warum dass es noch nicht sicher ist, dass sie denn auch wirklich spielt, das erzählt Ramona Bachmann heute im Tagesgespräch heute Mittag hier auf SRF 1 ab 1.
Sarà perché la strada che ho percorso è stata in salita e mai in discesa. Sarà perché a metterci la faccia sono stato io senza un aiuto. Sarà perché nessuno ha mai capito che ho lavorato per poter campare. E se qualcuno a volte mi ha deriso, di certo io non smetto di sognare. Sono io, quell'uomo che io sono, e con il cuore in mano cammino verso il sole. Sono io, quell'uomo che io sono, e con il cuore in mano cammino verso il sole. Sono io. Sarà perché la vita mi ha insegnato a fare le mie scelte e non mollare. Sarà perché adesso ho capito che la mia sfida è stata la mia vita. Lascio le incertezze del passato e vivo il mio presente nel futuro. E se qualcuno a volte mi ha deriso, di certo io non smetto di sognare. Sono io, quell'uomo che io sono, e con il cuore in mano cammino verso il sole. Sono io, quell'uomo con il cuore in mano cammino verso il sole. Sono io che voglio vivere così. Non ho bisogno dei perché. Che la strada che ho percorso è stata in salita e mai in discesa. Sarà perché a metterci la faccia sono stato io senza un aiuto.
Das ist Musik aus der Schweiz, der Roberto Brigante von Thun. Sono io, 20 ab 12.
SRF Meteo.
Lucian Schmassmann, du, es ist eine kurze Woche für viele, die arbeiten. Der Sommer ist da, was wollen wir mehr?
Wir haben perfekt stabiles Sommerwetter jetzt. Mehrere Tage, wo es einfach meistens sonnig ist und dazu sehr warm und fast schon heiß. Kurz gesagt, wir haben perfektes Badewetter. Gerade heute gibt es aber noch ein, zwei ganz kleine Einschränkungen, weil wir die unbedingt suchen wollen. Und zwar das erste ist der Rauch von der Waldbrand aus Kanada, wo da schon in den letzten Tagen zu uns gekommen ist. Der Himmel auch jetzt doch noch an einigen Orten recht eintrübt. Gerade wenn man in den Bergen oben ist, am Wandern zum Beispiel, dann sieht man da die Eintrübung sehr gut, weil die Fernsicht einfach nicht mehr so gut ist. Ich habe vorne gerade mal eine Webcam angeschaut vom Wildspitz. Das ist ein Berg in der Zentralschweiz und da sieht man wirklich durch die Nachbarn das Berg fast nicht, obwohl die Sonne scheint, eben ist auf die Fernsicht wegen dem Rauch relativ schlecht heute. Und die zweite kleine Einschränkung, sind ein paar Schleierwolken, die aufziehen heute am Nachmittag. Die sorgen dann auch neben dem Rauch dafür, dass der Himmel heute am Nachmittag einfach nicht gerade das schönste Blau wird haben. Temperaturmässig sind wir jetzt schon an den meisten Orten knapp über 20 Grad. Es geht noch darauf, heute am Nachmittag, später am Nachmittag, geht es dann so um die 26 Grad im Norden. Im Wallis und im Tessin sind wir dann bei 28 Grad. Und weil es auch ein bisschen windet, ist die Wärme doch für viele relativ angenehm. Und sowieso kühlt es auch in der kommenden Nacht nochmal recht gut aus. Das heisst, die Wärme kann man nochmal gut aus den Häusern rausbekommen. Tiefstwert morgen, morgen früh sind dann bei etwa 12 bis 14 Grad im Flachland. Also nochmal perfekt zum Durchlüften.
Über Nacht mit offenem Fenster schlafen, dass man ein bisschen kühl hat. Es lohnt sich, um ein bisschen kühl reinzuziehen. Nachher wird es nämlich immer wärmer, oder?
Ja, Temperaturen kennen momentan nur eine Richtung. Morgen schon mal so ein, zwei Grad wärmer als heute. Aber eben, wie gesagt, der Morgen ist noch angenehm. Im Tessin und im Wallis, dort kratzen wir aber morgen schon an der 30 Grad Marke. Dann am Donnerstag gibt es an vielen Orten schon mal 30 Grad und somit einen Hitzetag. Und dann Freitag, Samstag, das sind wahrscheinlich die zwei heissesten Tage in der kommenden Zeit. Wir haben um die 32 Grad und zwar verbreitet. Lokal kann das noch heißer werden, also auch 34 Grad, gerade zum Beispiel in der Region Basel, sind durchaus möglich. Und was man dann vor allem eben noch spürt, ist, dass es ab dem Donnerstag auch langsam aber sicher typig wird. Das heisst, die Luft wird feuchter, die Nächte bleiben viel wärmer. Gerade in der Stadt gibt es doch wahrscheinlich auch die ein oder andere Tropennacht und man kommt dann wirklich sehr gut und sehr leicht ins Schwitzen. Und grundsätzlich, sonst neben diesen Temperaturen, geht es auch Mittwoch, Donnerstag, Freitag einfach sonnig weiter. Gerade der Rauch, das sollte dann morgen wahrscheinlich nicht mehr das grosse Thema sein. Das Ganze sollte sich jetzt nämlich schon heute mehr und mehr verdünnen. Dann am Donnerstag, Freitag hat es auch wieder ein paar Schleierwolken umeinander. Auch ein kleiner Sahara-Staub ist noch in der Luft. Das heisst, Donnerstag, Freitag dann vielleicht auch wieder ab und zu mal ein bisschen milchigen Himmel. Aber die Sonne, die mag jeweils recht gut durchscheinen.
Ja, und die spürt man gut. Und am Wochenende bleibt es einfach so oder kippt es wieder ein bisschen mit dem Wetter mal?
Ich habe schon gesagt, es kommt ein bisschen feuchtere Luft zu uns und dementsprechend ändert sich auch im Wetter ein bisschen etwas, weil die Gewitter werden langsam aber sicher dann wieder zum Thema. Donnerstag, Freitag nehmen wir zuerst wirklich nur ganz, ganz lokale Hitzegewitter über den Bergen, die möglich sind. Am Samstag, dann am Nachmittag vor allem wahrscheinlich schon da und dort, wo es mal ein Gewitter könnte geben. Grundsätzlich aber nochmal sonnig und heiß und eben richtig typig. Dann aber am Sonntag sieht es momentan nach so einem richtigen gewitterhaften Tag aus und gerade nach so einer heissen Phase ist doch ein Potenzial da, dass die Gewitter dort auch können kräftig sein können. Aber es bleibt auch am Sonntag noch sommerlich warm.
Dankeschön, Lucian, und eine gute Woche mit dem Sommerwetter.
Gleichfalls, danke.
You're so different from other boys. That's why I want you to share my world. So that's where I wanna be. Don't stay away for too long, baby. My feelings for you's getting stronger than strong, baby. My tank is empty and I'm running on E. I can't explain it, just what's happened to me. Maybe I'm strong, but you make me weak. Right or wrong, you got just what my doctor recommends. Special attention, baby, is what I need. No doubt about it, baby, it's scary.
see something.
Jetzt wird es Zeit für die Infosendung Rendezvous und die Übersicht.
SRF Verkehrsinfo.
Von 12.30 Uhr Vorsicht im Aargau. Auf der A3 Richtung Basel zwischen Birfeld und Bruck besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Dann Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden. 2 Kilometer Stau ab Wassen, eine Wartezeit von bis zu einer halben Stunde. In Richtung Norden ebenfalls 2 Kilometer Stau ab Quinto, das mal, und eine Wartezeit von bis zu einer halben Stunde. Weiter Stau oder stockend? Zentralschweiz auf der Axenstraße Richtung Altdorf zwischen Morschach und Sisikon. In der Region Solothurn auf der A1 Richtung Bern. 45 Minuten längere Fahrzeit zwischen Önsingen und Lutherbach. Dann in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland zwischen dem Schweizer Halle-Tunnel und Gellert. Auf der A2 Richtung Luzern zwischen Kleinhüningen und Breite. Und auf der A3 ab dem Euro-Airport. Region Zürich, Westring Richtung Gubristunnel ab Urdorf Nord.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Die Armee gegen die eigene Bevölkerung in Los Angeles. Das habe mit Demokratie nichts zu tun, sagt der US-Experte Christian Lammert im Rendezvous-Interview. Mehrere Tote nach Schüssen an einer Schule in Österreich. Die Hintergründe sind noch nicht bekannt. Für mehr Ladestationen für Elektroautos. Der Vorstoß im Ständerat könnte einen Anreiz schaffen, sich eher ein E-Auto anzuschaffen. Nach 8 Spielen der Schweizer Fußballnazi ohne Sieg sieht Vizekapitän Ramona Bachmann Steigerungsbedarf.
Es könnte besser laufen jetzt vor der EM. Wir ziehen noch nicht alle am gleichen Strang. Etwas muss sich verändern, weil so kommen wir wahrscheinlich nicht so weit an der EM.
Das Tagesgespräch um 1. Rendezvous. Die Themen zusammengestellt hat Franco Arnold. Zur Sendung begrüßt sie Ivana Pribakovic. Das klingt fast wie Bürgerkrieg. US-Präsident Trump lässt in Kalifornien die Armee gegen die eigene Bevölkerung aufmarschieren. Das Verteidigungsministerium schickt hunderte Marines nach Los Angeles. Dazu rückt die Nationalgarde an. Für Kaliforniens Gouverneur ist das Ganze, Zitat, «die gestörte Fantasie eines diktatorischen Präsidenten». Verteidigungsminister Hegseth will mit der Armee, Zitat, «LA von der Migrationsinvasion befreien und die Unruhen beenden». Christian Lammert ist Professor für Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin. Ich fragte ihn,
Ein Armeeeinsatz gegen die eigene Bevölkerung. Passt das noch in eine Demokratie, wie wir sie kennen?
Nein, das passt absolut nicht in eine Demokratie. Und wir sehen ja auch schon, dass der Gouverneur von Kalifornien Klage dagegen einreichen will. Die Regierung muss diese Argumentation, es gäbe eine Invasion und einen Notstand, benutzen, um diese Instrumente zu rechtfertigen, die sie jetzt einsetzt. Also nicht nur die Nationalgarde, sondern auch das Militär. Wir werden jetzt wahrscheinlich sehr schnell eine Gerichtsentscheidung sehen, die das stoppen wird. Und dann wird sich das in den Gerichten hinziehen. Und bis dahin müssen wir hoffen, dass wir keine Eskalation der Situation sehen.
Trumps Ziel scheint klar, nämlich das Versprechen, die USA von Migranten zu befreien, dieses Versprechen einzulösen. Wie hoch ist denn dieser Einsatz in Kalifornien? Also was steht da auf dem Spiel?
Ja, da steht eine Menge auf dem Spiel, aber Sie haben das schon richtig gesagt, dass es hier um die Einlösung eines Wahlversprechens geht und die Einwanderungspolitik der Trump-Administration ist auch noch die einzige, fast einzige Politik, die von der Bevölkerung noch unterstützt wird. Wir haben gesehen, dass seine Umfragewerte in anderen Politikbereichen in der Frage von Zöllen oder auch der Wirtschaftspolitik massiv eingebrochen ist. Und ich glaube, hier geht es auch darum, wieder so ein bisschen für die Administration positive Botschaften zu instrumentalisieren. Aber jetzt in diesem Moment mit diesen drastischen Mitteln in einer Stadt, die eigentlich auch stolz auf ihre Immigranten-Communities ist, so gegen sogenannte illegale Einwanderer vorzugehen, die zum Teil schon seit 10, 20 Jahren da leben, höchst integriert sind in die Stadt, wo Amerikaner geheiratet, Kinder haben, die amerikanische Staatsbürgerschaft haben. Da muss die Administration auch aufpassen, ob sie nicht überreizt und hier den Bogen überspannt.
Holt man sich so Sympathiestimmen zum Beispiel auch in den anderen Städten?
Nein, überhaupt nicht. Und die Angst ist da auch groß. New York befürchtet, dass sie die Nächsten sind, wo dann die Nationalgarde aufgefahren wird. Die Exekutivanordnung, die Trump hier unterschrieben hat, gibt der Regierung das Recht, für 60 Tage die Nationalgarden einzusetzen. Und es ist auch nicht beschränkt auf Los Angeles. Viele haben jetzt Angst. Am kommenden Wochenende sind große Proteste gegen die Trump-Administration schon seit längerem geplant, dass die Regierung auch hier Nationalgarden nutzt, um gegen diese Proteste vorzugehen. Also wir sehen momentan schon wieder eine drastische Radikalisierung der Instrumente, die diese Regierung einsetzt, um einerseits gegen politische Gegner vorzugehen, wie die Demokraten hier in Kalifornien, aber auch gegen mögliche Proteste.
Gehen wir nochmal zurück nach Kalifornien. Der Gouverneur von Kalifornien und Präsident Trump waren ja schon vor dieser Eskalation Konkurrenten.
Ja, richtig. Also Gary Newsom gilt auch als einer der möglichen Kandidaten, bei der nächsten Präsidentschaftswahl für die Demokraten anzutreten. Das sind auch zwei sehr prominente und egozentrische Politiker, die sich gern inszenieren. Und wir wissen auch aus den Streitigkeiten der letzten Woche mit Elon Musk, dass Trump nicht sehr gut mit alternativen Alpha-Männern umgehen kann und immer die Konfrontation sucht. Und ein Teil ist das wahrscheinlich auch hier die Erklärung. Trump versucht schon seit Jahren Kalifornien als gescheiterten Staat hinzustellen. Und jetzt sagt er auch wieder, dieser Gouverneur Newsom hätte versagt und würde für keine Sicherheit sorgen und Kalifornien wäre von Immigranten überrannt worden, was überhaupt nicht der Realität entspricht.
Auch wenn die Realität so ist, gießt Gouverneur Gavin Newsom mit seiner Reaktion nicht auch noch Öl ins Feuer, wenn er zum Beispiel sagt, es sei eine gestörte Fantasie eines diktatorischen Präsidenten?
Ich würde auch sagen, das ist nicht die geeignete Reaktion, aber daran sieht man auch, wie weit diese Polarisierung und auch die Skandalisierung von Politik inzwischen vorangeschritten ist, dass Trump jetzt ohne Zustimmung von Newsom die Nationalgarde einsetzt. Sowas ist das letzte Mal 1957 passiert, als die Bundesregierung die Bürgerrechtsgesetze in den Südstaaten durchsetzen wollte. Da sieht man schon, wie radikal und drastisch hier auch die Maßnahmen der Trump-Administration sind. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen dieses Gegenhalten von Newsom, auch wenn es vielleicht politisch oder diplomatisch nicht die beste Lösung ist.
Kann es eigentlich sein, dass wir hier Zeuge werden, wie die Demokraten mit Gouverneur Gavin Newsom einen neuen, starken Anführer bekommen, der gegen Donald Trump antreten könnte?
Naja, Trump, sofern wir noch eine Demokratie haben bei den nächsten Präsidentschaftswahlen, darf ja nicht mehr antreten. Ich glaube, die Demokraten werden letztendlich einen Kandidaten, eine Kandidatin suchen, die nicht schon in solchen Konflikten verbraucht ist. Deswegen glaube ich, dass Newsom das momentan nutzt, um seinen Namen auch bei breiteren Bevölkerungsschichten in Erinnerung zu rufen. Aber ich glaube nicht, dass er dann der Kandidat wird, der bei den nächsten Präsidentschaftswahlen erfolgreich für die Demokraten antritt.
Sagt USA-Experte Christian Lammert im Rendezvous. Weiter geht's mit dem Nachrichtenüberblick und Manuela Burgermeister.
In einem Gymnasium im österreichischen Graz sind am Morgen Schüsse gefallen. Dabei wurden mehrere Personen getötet. Medien berichten von mindestens 8 Toten. Sie beziehen sich auf die Stadtpräsidentin von Graz. Sie sage, auch der mutmaßliche Täter sei tot. Die Polizei Steiermark bestätigte die Zahl der Toten bislang nicht. Sprecher Sabri Jorgun sagte vor den Medien:
Wir können derzeit nur bestätigen, dass es mehrere Tote und auch Verletzte gegeben hat. Genaue Zahlen können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht von uns äußern.
Die Schüsse seien gegen 10 Uhr gefallen. Die Polizei sei mit einem Großaufgebot und Spezialeinheiten ausgerückt. Das Gebäude sei evakuiert worden und die Lage nun gesichert. Nach aktuellen Erkenntnissen geht die Polizei von einem Täter aus. Es bestehe derzeit keine Gefahr mehr. Die Hintergründe der Tat seien unklar. Die Mehrheit der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren ist gegen die Individualbesteuerung, also dagegen, dass Ehepartner künftig je eine Steuererklärung ausfüllen müssen und separat besteuert werden. Derzeit ist eine Volksinitiative für diese sogenannte Individualbesteuerung im Parlament hängig und auch ein Gegenvorschlag. Beides lehnt die Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren FDK ab. Stattdessen rät sie den Kantonsregierungen, dass sie dagegen vorgehen sollen, mit Kantonsreferenten. Die FDK sagt, die Individualbesteuerung sei zu komplex und sie belaste die öffentlichen Finanzen stark. Die Volksinitiative und der Gegenvorschlag zur Individualbesteuerung kommen in 1,5 Wochen zur Schlussabstimmung in die Sommersession. Ob die Schweizer Lohn- und Arbeitsbedingungen eingehalten werden, das wird regelmäßig kontrolliert im Rahmen der flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit. Im letzten Jahr wurden bei mehr als einem Viertel solcher Kontrollen Verstöße entdeckt, etwa dass zu tiefe Löhne bezahlt wurden. Insgesamt sind laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO fast 140.000 Personen kontrolliert worden in über 36.000 Unternehmen. Kontrolliert wird jeweils in denen Bereichen, in denen eher Verstöße vermutet werden. Die Zahlen seien daher nicht repräsentativ für den ganzen Schweizer Arbeitsmarkt, so das SECO. Die israelische Marine hat Ziele im Jemen angegriffen. Ziel der Attacke seien Einrichtungen der Houthi-Miliz an einem Hafen gewesen, teilt die israelische Armee mit. Angaben zu möglichen Opfern gibt es bisher nicht. Es ist das erste Mal seit Beginn des Gaza-Kriegs, dass Israel die Marine gegen die Houthi-Miliz eingesetzt hat. Zuvor hatte Israel mehrfach Ziele im Jemen aus der Luft angegriffen, als Reaktion auf Angriffe der Houthis in Israel. Die Houthi-Miliz im Jemen solidarisiert sich mit der Hamas im Gazastreifen und greift Israel regelmäßig mit Raketen und Drohnen an. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat den Nahen Osten wieder verlassen. Das teilt das israelische Außenministerium mit und schickt ein Foto dazu, das Thunberg im Flugzeug bei der Ausreise zeigen soll. Greta Thunberg war mit einem Schiff in einer 12-köpfigen Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten über das Meer in Richtung Gazastreifen gereist, um nach eigenen Angaben Nothilfe zu verteilen. Israel fing das Schiff ab, bevor es anlegen konnte, und nahm die Crew fest. Gemäß der Mitteilung des israelischen Außenministeriums haben noch nicht alle Aktivistinnen und Aktivisten ihrer Ausreise zugestimmt. Sie sollen sich gemäß Medienberichten im Flughafengefängnis befinden. Das Wetter heute und morgen: scheint meist die Sonne. Zeitweise ziehen hohe Wolkenfelder vorüber. Es wird 25 bis 28 Grad warm.
SRF Verkehrsinfo von 12.41 Uhr. In Graubünden ist die A13 Richtung San Bernardino zwischen Chur Süd und Reichenau gesperrt wegen einem Unfall. Der Verkehr wird über die Hauptstrasse umgeleitet. Elektroautos.
Meist hört man sie nicht und erschrickt, wenn sie sich von hinten nähern. Und doch fallen sie immer mehr auf im Straßenverkehr. Die Anzahl der E-Autos steigt in der Schweiz zwar, aber langsam. Zurzeit hat eines von 20 Autos einen Elektroantrieb. Ein Problem dabei sind die Ladestationen. Denn in vielen Tiefgaragen und Einstellhallen von Mehrfamilienhäusern ist es gar nicht möglich, ein E-Auto aufzuladen. Das soll sich ändern. Morgen diskutiert der Ständerat über einen entsprechenden Vorstoß. Klaus Bonanomi.
Der Autoimporteur Emil Frey AG hat nach eigenen Angaben das umfassendste Angebot an Elektroautos der ganzen Schweiz. Doch bei ihren Beratungsgesprächen stellten die Autohändler immer wieder dasselbe fest.
Die Kunden sind verunsichert. Sie wissen nicht genau, was sie im Moment kaufen sollen.
Sagt Marcel Gerry, der Geschäftsführer der Emil Frey AG.
Leute, die eine Mietwohnung haben, sagen uns, ich würde gerne ein Elektroauto kaufen. Wo lade ich das? Also ich kann es nicht laden. Das ist das absolut größte Problem.
Dies bestätigte kürzlich auch eine repräsentative Umfrage des Vergleichsdienstes Comparis. Der Mangel an Ladestationen bei Mietwohnungen sei die wesentliche Hürde beim Umstieg auf die Elektromobilität. Daneben falle auch ins Gewicht, dass E-Autos in der Anschaffung teurer seien, so die Comparis-Umfrage, und dass es je nach Wohnort keine oder aber ganz unterschiedliche Fördermaßnahmen gebe. Kaufprämien hier, Steuernachlässe dort, mal befristet, mal unbefristet. Dies verunsichere die Kundschaft. Dabei habe das Volk doch vor 2 Jahren dem Klimaziel Netto Null bis 2050 zugestimmt, betont Autoimporteur Marcel Gerry.
Wir haben alle gesagt, wir wollen 2050 auf dem Matterhorn sein. Jetzt sitzen wir in der Hörnlihütte. Ein Drittel des Weges ist schon gemacht. Aber wir haben keine Steigeisen, keine Lampen und kein Seil zur Verfügung. Kommen wir nie hoch. Da ist mein Aufruf ans Parlament. Macht Nägel mit Köpfen, wir brauchen es. Sonst werden wir diese Wende hin zur Elektromobilität nicht hinkriegen.
Zur Debatte steht nun im Ständerat ein Vorstoß des grünliberalen Nationalrats Jürg Grossen.
Ich möchte, dass die Vermieter das nicht mehr verbieten können, dass Mieterinnen und Mieter dort, wo sie ihre Autos parkieren, in der Einstellhalle, in der Garage, dort auch eine Ladestation haben können. Dass die Investitionen gemacht werden durch die Vermieter, aber sie können die Kosten dann schlussendlich auf die Mieterinnen und Mieter umlegen.
Zwar gäbe es mittlerweile ein rasch wachsendes Angebot an Schnellladestationen im öffentlichen Raum, bei Tankstellen oder Einkaufszentren, doch das allein genüge nicht.
Das Stromnetz kann diese Belastungen, wenn alle an Schnellladungen tanken würden, gar nicht aushalten. Also das würde unser Netz stark überlasten.
Deshalb brauche es auch in den Tiefgaragen und Einstellhallen Ladestationen, wo die Fahrzeuge die Nacht über langsam aufgeladen werden könnten.
Über 70% der Leute in der Schweiz wohnen in Mietliegenschaften oder Stockwerkeigentum und Elektroautos werden zu über 80% dort geladen, wo die Leute wohnen oder arbeiten. Und dann muss man einfach eine Ladestation haben. Und sonst, wenn sie diesen Zugang nicht haben, dann kaufen sie wieder ein Verbrennungsmotorfahrzeug, was natürlich schade ist.
Der Bundesrat schlägt in seiner Antwort auf diesen Vorstoß vor, in den kommenden 6 Jahren die Investitionen in Ladeinfrastrukturen in Mehrfamilienhäusern, in größeren Betrieben und auf öffentlichen Parkplätzen teilweise mit zu finanzieren. Aber, so der Bundesrat weiter, Zitat:
Die Kernforderung der Motion, das Sicherstellen eines Zugangs zu Ladeinfrastrukturen im Mietverhältnis und im Stockwerkeigentum, kommt einem Rechtsanspruch auf eine Ladestation gleich, den der Bundesrat nach wie vor ablehnt.
Der Nationalrat hat seinerseits vor einem Jahr den Vorstoß von Jürg Grossen ohne lange Diskussion zugestimmt. Ob dies auch der Ständerat so sieht, wird sich zeigen. Möglich auch, dass er föderalistische Argumente höher gewichtet und diese Frage weiterhin den Kantonen überlassen will.
Rendezvous, weiter geht's mit diesen Themen. Was, wenn die radikalisierten IS-Kämpfer mit Schweizer Pass wieder heimkommen? Unser Bericht zeigt, die Schweiz ist noch nicht gut vorbereitet. Eine gute persönliche Beratung und ein besonderes Angebot. Wir zeigen, wie auch kleine Buchhandlungen überleben können. Und ein Polizist wie im Science-Fiction-Film. In Thailand sorgt ein Roboter mit KI für Ordnung. Wir haben nachgefragt, wer ihn kontrolliert und wie. Es ist eine schwelende Gefahr, ein Sicherheitsrisiko für die Schweiz.
Schon bald könnten ehemalige IS-Kämpfer, also radikalisierte Schweizer, in die Schweiz zurückkommen. Denn mit dem Umsturz in Syrien ist unklar, wie lange die kurdischen Streitkräfte diese Gefängnisse voller IS-Anhänger noch kontrollieren können. In der Schweiz aber fehlen spezifische Deradikalisierungsprogramme für ehemalige IS-Kämpfer. Wenn die Rückkehrer ungenügend begleitet werden, ist das nicht nur ein Problem für ihre psychische Gesundheit, sondern eben auch für die Gesellschaft. Inlandredaktorin Sibylla Bondolfi.
Behörden, Fachstellen und Forschende sind sich einig. In der Schweiz fehlt es an Deradikalisierungsprogrammen.
Leider sind wir da in der Schweiz etwas schwach auf der Brust.
Sagt zum Beispiel Miriam Eser vom Departement Soziale Arbeit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Die Aufgabe, einfach an normale Psychotherapeuten zu delegieren, sei keine Lösung.
Es braucht ein gewisses Verständnis von Extremismus und Radikalisierungsprozessen. Und was wir auch im Ausland sehen, weil in Deutschland oder auch in Frankreich gibt es eigentlich so Good Practice Beispiele von Deradikalisierungsprogrammen. Und da sieht man, dass vor allem Programme sind, die auf sehr vielen verschiedenen Ebenen gleichzeitig arbeiten.
Es bewährt sich offenbar, wenn Psychotherapeuten, Sozialarbeitende und Seelsorgende interdisziplinär zusammenarbeiten. Das findet auch Ahmed Acil, der Kriminologe und Terrorismusforscher von der Universität Luzern, denkt, dass die bestehenden Angebote von Psychiatrie und Sozialarbeit relativ viel abdecken können, aber
was dann häufig fehlt, ist das spezifische thematische Wissen. Also zu wissen, was ist eigentlich der IS, woher kam der, wie sieht seine Propaganda aus, was gibt es auch für Streitigkeiten zwischen dem IS und anderen dschihadistischen Gruppierungen.
Bei spezifischen Angeboten für ehemalige IS-Anhänger gäbe es in der Schweiz tatsächlich ein Manko.
Das hat damit zu tun, dass wir gar nicht so viele Menschen haben. Und deshalb ist da immer noch die Frage, wann rechtfertigt es sich eigentlich, da diese Ressourcen zu investieren, um ein Angebot aufzugleisen, wenn man da schlussendlich gar nicht die Klienten oder Klientinnen hat.
Das könnte sich ändern, wenn ehemalige IS-Kämpfer mit Schweizer Pass in die Schweiz zurückkommen. Zum Beispiel, wenn die kurdischen Streitkräfte die Kontrolle über Gefängnisse und Camps in Syrien verlieren. Wäre die Schweiz gut aufgestellt? Jein, sagt Esa von der ZHAW. Besser als noch vor 5 Jahren, sagt Mallory Schneuli-Pürdi vom Schweizerischen Zentrum für Islam und Gesellschaft. Ja, aber wir haben wertvolle Zeit verstreichen lassen, sagt Acil von der Universität Luzern. Die IS-Häftlinge seien nach Jahren in kurdischen Gefängnissen in schlechterer psychischer und physischer Verfassung. Auch Schneuli-Bürdi von der Universität Freiburg sagt, die Begleitung ehemaliger IS-Kämpfer werde aus diesem Grund anspruchsvoll.
Bei manchen wird sich Bitterkeit oder gar Wut entwickelt haben gegenüber den Schweizer Behörden, die sie nicht aus den kurdischen Gefängnissen herausholten.
Diese Gefängnisse sind teils überfüllt. Es gibt unbestätigte Berichte über Folter und Hunger. Klar ist jedenfalls, die Haftbedingungen sind hart. Wenn Rückkehrern nicht geholfen wird, sich vom IS zu distanzieren, könnte das Folgen haben.
Wenn die Deradikalisierungsprogramme nicht genügen, ist das nicht nur ein Sicherheitsrisiko für die Gesellschaft, sondern auch ein Risiko für die psychische Gesundheit der betroffenen Person.
Auch ESA von der ZHAW gibt zu bedenken, dass ehemalige IS-Anhänger oft sehr einsam seien.
In der Regel ist es so, dass diese Personen eine starke Ausgrenzung erleben. Sie sind ein Stück weit stigmatisiert. Das heißt, niemand will mehr mit ihnen zu tun haben, also der ursprüngliche Freundeskreis, teilweise auch die Familie, die sich abwendet.
Und Einsamkeit könne ein Risikofaktor für Radikalisierung sein.
Umso wichtiger ist es dann, diese Personen doch versuchen, wieder in den Arbeitsprozess zu bringen oder eben auch zu schauen, wie sie sich wieder ein soziales Umfeld schaffen können.
Damit der Teufelskreis von Radikalisierung und Gewalt nicht wieder von vorne beginnt.
Sibylla Bondolfi. Mit der Türe des Buchladens öffnet sich eine andere Welt. Eine stille Welt, in der es nach Druckerfarbe und Papier riecht. Egal, ob es ein großer Buchladen einer Kette ist oder die kleine, privat geführte Buchhandlung im Quartier, Beide Buchhandlungen wählen ihr Angebot aus einer Unzahl neuer Bücher aus, die jedes Jahr auf den Markt kommen. Sich im Buchhandel zu behaupten, ist nicht einfach. Gewisse Bücher werden an Veranstaltungen wie den Solothurner Literaturtagen besonders gewürdigt, viele jedoch bleiben unbeachtet. Das Angebot an Büchern ist riesig und die Konkurrenz durch andere Medien groß. Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi.
In der Berner Buchhandlung zum Zeitglocken ist es eng. Holzregale dicht bepackt mit Büchern reichen bis zur Decke. Und an einem kleinen Tisch sitzt Geschäftsführerin Gabriela Bader, umgeben von Bücherstapeln, die eingetragen und versorgt werden müssen.
Das hat so einen Charme wie eine Stube. Es ist ein Rückzugsort. Draußen wimmelt die Stadt und hier ist es ruhig und hat eben diese Bücher.
Und diese Bücher sind ihre große Leidenschaft. Vor allem schön gestaltete mit hochwertigem Papier.
Ganz früh habe ich begonnen zu lesen und fast nichts anderes gemacht als lesen. In diesem Sinne begleitet mich das Buch, diese wunderbare Erfindung des Menschen, seit ich denken kann, irgendwie. Ja, oder schon vorher.
Zusammen mit 5 anderen Frauen betreibt sie die Buchhandlung. Gemeinsam bestimmen sie, wo welche Bücher platziert werden oder was angeschafft wird und was nicht. Und da kann auch mal ein Lyrikband einem internationalen Bestseller den Platz streitig machen.
Wir wählen aus und wir sagen auch, nein, das nehmen wir nicht. Das ist zwar Mainstream und alle wollen es oder viele und es ist auf den Bestsellerlisten. Wir haben es nicht.
Ihre Kundinnen und Kunden kennt sie oft persönlich, kennt deren Interessen. Sie lässt sich von ihnen auch inspirieren für neue Anschaffungen. Und unter ihnen seien immer mehr auch junge Leserinnen und Leser.
Ich glaube, die Menschen, die hier hereinkommen, haben eben diese Erwartung, es ist persönlich, ich werde beraten oder ich kann mir Zeit nehmen und in Ruhe schauen, in einer Atmosphäre, die irgendwie friedlich und anregend ist.
Der Platz in den 2 Verkaufsräumen der Buchhandlung zum Zeitglocke ist knapp. Ladenhüter kann Gabriela Bader dem Lieferanten meistens zurückgeben. So könnten sie als kleine Buchhandlung mutig sein und sich in einer Nische positionieren. Größter Bücherlieferant der Schweiz ist das Buchzentrum in Hägendorf. Es bestückt gut 200 Buchhandlungen in der Deutschschweiz, darunter kleine Läden wie große Ketten mit 30 und mehr Filialen. Pro Jahr erscheinen im deutschsprachigen Raum 60.000 bis 70.000 neue Bücher. Da die richtigen Titel auszuwählen, um sie für die Buchhandlungen vorrätig zu haben, sei eine Art Blick in die Glaskugel, sagt Einkäuferin Sandra Wachsmuth.
Also wir wissen vorher in der Regel nicht, was die Buchhandlungen wollen. Die Buchhandlungen müssen von sich aus bei uns bestellen. Jeder Einkäufer betreut ein bestimmtes Portfolio an Verlagen und er kann dann schon sagen, wie viel er ungefähr von dem Titel mit dem Cover in dieser Preislage ungefähr verkaufen wird.
Die Verlage wiederum versuchen aktiv, ihre Neuerscheinungen im Buchhandel zu platzieren. Im Lager hat es Platz für rund 15 Millionen Bücher. Von gewissen Werken gibt es ganze Paletten, von anderen einige wenige Exemplare. Wenn eine Buchhandlung ihre Bestellung macht, liefert das Buchzentrum diese über Nacht aus. Die Verweildauer der Bücher in den Buchhandlungen wird indes immer kürzer, stellt Sandra Wachsmuth fest.
Bei den kleinen Buchhandlungen meistens aus dem Grund der Liquidität. Jedes Buch, das im Geschäft liegt und sich nicht verkauft, bindet Geld. Bei den großen Buchhandlungen ist es in der Regel, dass so viele Neuheiten erscheinen und Titel auch aufgrund Weisung der Zentrale schneller ausgetauscht werden müssen, dass dort die Remissionsquoten relativ hoch sind.
Viele dieser zurückgeschickten Bücher landen allerdings im Müll.
Viele Verlage wollen vor allem im Taschenbuchbereich die Bücher mittlerweile gar nicht mehr zurück. Das heißt, wenn die Bücher von den Buchhandlungen zu uns zurückkommen, wandern sie direkt in die Tonne. Gerade so ein Spitzentitel, ein Roman, Krimi, der ist oft nach einem halben Jahr überhaupt nicht mehr gefragt. Der Lebenszyklus ist extrem kurz.
Der Schweizer Buchmarkt sei im Wandel, sagt Sandra Wachsmuth vom Buchzentrum. Die Verkaufszahlen würden zeigen, dass E-Reader das Buch nicht verdrängen werden. Und gegen 45% der Bücher werden in der Schweiz nicht in der Buchhandlung gekauft, sondern online bestellt. Doppelt so viel wie in Deutschland. Gabriela Bader in der Berner Buchhandlung zum Zeitglocke bestätigt, das Buch hat Zukunft und auch ihre Bücherstube. Dafür muss sie aber genau rechnen. Im besten Fall bleibt ein Drittel des Buchpreises in ihrer Kasse.
Es werden vielleicht weniger Bücher anzahlmäßig verkauft, aber irgendwie, wenn man, glaube ich, eine Nische gefunden hat und die pflegt, dann gelingt es zu überleben.
Auch in 10 Jahren würden Menschen noch voller Vorfreude Buchdeckel aufklappen, Seiten umblättern und sich in die Lektüre vertiefen.
Es gibt keine bessere Erfindung, oder?
Dario Pelosi.
Und von wegen Buch. Unser nächstes Thema klingt wie Orwells Buch 1984. Wie totale Überwachung durch den Staat. Ein Polizeiroboter, der mit künstlicher Intelligenz öffentliche Versammlungen überwacht und viele Daten sammelt. Keine Fiktion, sondern in Thailand Realität. Das Bild eines Robocops in thailändischer Polizeiuniform ging kürzlich viral. Ein schwarzer Roboter in Menschenform, aber zwei Köpfe größer als die menschlichen Polizisten neben ihm. Wir wollten wissen, was es damit auf sich hat und was dieser Roboter wirklich kann und was nicht. Ostasien-Korrespondent Martin Aldrovandi.
Eine lange Schlange hat sich gebildet auf dem großen Kiesplatz in Nakhon Pathom, Bangkoks Nachbarprovinz. Der Grund, die thailändische Rockband Cocktail wird am Abend hier auftreten. Schon am Nachmittag stehen viele Fans Schlange. Um aufs Gelände zu gelangen, müssen sie durch Sicherheitskontrollen. Angestellte durchsuchen Taschen und scannen QR-Codes. Soweit so gewöhnlich. Doch jemand sticht aus der Menge heraus. Es ist Polizeioberst, sicheres Nakhon Pathom, der Robocop. Er überragt die Menschen um ihn herum um mehrere Köpfe. Auf seinem Gesicht dreht sich ein blauer Lichtkreis. Im Kopf und Körper befinden sich mehrere Kameras. Er sieht 360 Grad und ist mit einer Cloud verbunden. Ein Polizist rückt das Beret des Robocops zurecht. Das kann er noch nicht selbst. Polizeichef Surajai Suksai brieft rund zwei Dutzend Beamte vor dem Konzert. Es ist das erste Mal, dass die Beamten auf einem Konzert mit einem KI-Kollegen zusammenarbeiten. Sobald der Robocop verdächtiges Verhalten erkannt hat, müssen diese aktiv werden. Personen mit Haftbefehlen, Vorstrafen oder bedenklichem Verhalten werden herausgefiltert. Auf diese Weise haben die Besucher des Konzerts die Gewissheit, dass sie nur von guten Menschen umgeben sind. Der Robocop kann selbst niemanden festnehmen. Er kann sich auch nicht bewegen. Aber, sagt Surajai, er unterstütze die Polizeiarbeit. Und er habe abgesehen von den Kameras mit Gesichtserkennung auch eine weitere Funktion, Polizeipräsenz zu markieren und präventiv kriminelles Handeln zu verhindern. Surajai sagt, der Robocop diene auch als Abschreckung. Seit seinem ersten Einsatz sei es bereits zu mehreren Verhaftungen gekommen. Auch gesuchte Kriminelle habe man dank des Robocops festnehmen können. Bei den Besucherinnen und Besuchern scheint der KI-Polizist gut anzukommen. Etwa bei dieser jungen Frau, die mit ihrem Freund in der Schlange steht. Es ist wirklich gut, dass diese Art von Technologie eingesetzt wird. Wenn es zum Beispiel eine Schlägerei gibt, kann man schnell reagieren. Ich finde das eine gute Sache. Was die Privatsphäre angehe, mache sie sich keine Sorgen, sagt die Konzertbesucherin. Wie auch die anderen Befragten sagt sie, dass der Datenschutz für sie kein Problem sei. Die Frage nach dem Datenschutz sei eine Frage, die vor allem aus dem Westen komme, sagt der Erfinder des thailändischen Robocops. Pakon Tungjin ist der CEO und Gründer des Sicherheitsunternehmens Security Pitch mit Sitz in Bangkok. Pakon war früher selbst Polizist.
We have the problem about the reputation or image of police officer here in Thailand.
Wir haben ein Problem mit dem Ruf der Polizei in der Öffentlichkeit. Anstatt sich sicher zu fühlen, gehen viele Bürger, wenn sie die Polizei sehen, auf die andere Straßenseite. Das Vorbild für den KI-Polizisten, erklärt Pakon, seien Comicfiguren.
I like to watch the Marvel movies, the Iron Man or Captain America.
Ich schaue gerne Marvel-Filme, Iron Man und Captain America. Ich hoffe, dass die thailändische Polizei ein solches Image haben kann. Denn diesen Figuren vertrauen die Menschen. Superhelden mit übermenschlichen Kräften. Pakon nennt einen weiteren Vorteil. Aus Neugier würden die Menschen nämlich den Cyborg, den KI-Polizisten, von ganz nahe anschauen wollen. Und dieser wiederum erhält so hoch aufgelöste Bilder von ihren Gesichtern, die in die Cloud hochgeladen, abgeglichen und ausgewertet werden.
Martin Aldrovandi aus Bangkok im Rendezvous, die Zeit 1:01. Die Fußball-EM der Frauen in der Schweiz beginnt am 2. Juli. Ramona Bachmann sieht Steigerungs- und Handlungsbedarf. Aktuell harze es sportlich etwas in der Nazi, aber es komme dann schon gut bis im Juli, sagt sie im Tagesgespräch. Nach den Schlagzeilen mit Manuela Burgermeister.
An einem Gymnasium im österreichischen Graz sind am Vormittag Schüsse gefallen. Dabei wurden laut der Polizei mehrere Personen getötet. Österreichische Medien sprechen von mindestens 8. Gemäß der Polizei befindet sich auch der mutmaßliche Täter unter den Toten. Zu möglichen Hintergründen hat sich die Polizei bisher nicht geäußert. In den USA haben sich die Proteste gegen die Migrationspolitik der Trump-Regierung auf weitere Städte ausgeweitet. Nach Los Angeles ist auch San Francisco, Dallas oder New York. Wegen der Proteste in Los